Ja, ich freue mich heute, also jetzt hier und auch am Nachmittag, über ein wichtiges Thema mit euch zu sprechen, was ich Fanatismus und Schwärmerei genannt habe. Diese Thematik, wenn ich zurückschaue, auf meine Erfahrung. Diese Thematik ist für mich gesehen lange nicht beachtet worden. Und ich habe deren Wichtigkeit und Bedeutung lange nicht erkannt. Das erste Mal, wo ich überhaupt mit dem Thema in Berührung kam, war auf einer Lagerversammlung. Das liegt schon etliche Jahre zurück, als ein Bruder aus Amerika diese Thematik angeschnitten, berührt hat, insbesondere in Bezug auf die Reformationszeit. Und von dem Zeitpunkt an bin ich aufmerksam geworden und habe angefangen, dieses Thema aus der Bibel, vor allen Dingen aber auch aus dem Geist der Weissagung her, zu studieren. Ich habe später dann in der Gemeinde darüber gesprochen und vor 2 Jahren auf unserer Lagerversammlung das Thema auch zu einem Hauptpunkt gemacht. Und wie ich heute sehe, auch zu Recht. Denn Fanatismus und Schwärmerei ist ein Bereich, eine besondere Gefahr, die in den letzten Tagen sehr zum Tragen kommt, schon in Erscheinung getreten ist, aber noch viel mehr in Erscheinung treten wird. Und auch wir als Gemeinde sind ja davon nicht unberührt geblieben. Und das ist nicht ein Punkt, der erst jetzt an Bedeutung gewinnt, sondern schon etliche Jahre vorher immer wieder, ohne vielleicht, dass man es Fanatismus oder Schwärmerei genannt hat, doch zu erkennen war. Ich möchte auf dieser Versammlung, also in diesen Tagen, mir Zeit nehmen, um dieses Thema auch gründlich zu betrachten. Wichtig ist, dass wir die Grundsätze erfassen. Denn Fanatismus und Schwärmerei tritt in vielen verschiedenen Formen auf, hat viele Gesichter. Und wir haben nicht die Zeit, jeden einzelnen Bereich hier in der Tiefe zu beleuchten. Vielleicht sind da auch andere Stunden notwendig, die wir noch gemeinsam auch später haben werden. Aber was mir am Herzen liegt, sind, dass wir die Grundsätze erkennen. Und dazu soll auch dieser Vortrag dienen, dass wir uns doch sehr genau und schrittweise mit dem Thema befassen, es uns erschließen. Einleiten möchte ich mit Matthäus 24. Matthäus 24, die Verse 4. 5 und 11. Matthäus 24, die Verse 4, 5 und 11. Wenn jemand so nett von euch ist, die Texte liest.
Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Wir kennen die Situation. Und die Jünger fragten nach den Zeichen des Endes. Und was Jesus als Antwort gab, waren Grundsätze. Und der erste Grundsatz, die erste Gefahr, wo die Jünger sensibel werden mussten, und wachsam sein sollten, war der Punkt der Verführung. Nicht die Verfolgung, sondern die Verführung. Und er sagt, es werden viele verführt werden. Viele von euch werden verführt werden. Viele von denen, die Jesus nachfolgen. In Vers 24 spricht er ja selbst von den Auserwählten und warnt sie vor der Verführung. Also wenn Christen wachsam sein sollten, dann muss es in Bezug auf teuflische Verführung der Fall sein, zuallererst. Und aus diesem Grunde gibt es so viele Texte, ich habe hier bloß wenige ausgewählt, die uns zur Wachsamkeit auffordern. Auch insbesondere zur Nüchternheit, dazu möchte ich später noch etwas sagen. Seid nüchtern und wacht, 1. Petrus 5, Vers 8, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Lukas 22, Vers 31 spricht von dem Begehren des Satans, wie er die Gemeinde aussieben möchte, hintergehen möchte, überführen und hinters Licht bringen. Epheser 6, Vers 11 spricht von den listigen Anschlägen des Teufels, denen wir nur begegnen können, wenn wir gewappnet sind mit der Waffenrüstung. Und zu der Waffenrüstung zählt, wie wir wissen, zuerst das Wort Gottes. Damit müssen wir uns zuerst rüsten. Denn 2. Korinther 2, Vers 11 sagt, 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Und ich habe deshalb ein Fragezeichen dorthin gesetzt. Weil die Frage, die sich uns stellt, ist, wissen wir wirklich, was er im Sinn hat? Oder reicht es uns nur allgemein zu wissen, ja, er kämpft gegen die Gemeinde und er ist der Gegner, der erklärte Gegner der Gemeinde und von ihm droht die meiste Gefahr. Das reicht aber so nicht aus, sondern wir müssen wissen, was er im Sinn hat. Wir müssen seine Schliche kennen und schon im Vorhinein wissen, wie er handeln wird. Das ist etwas ganz anderes, als sich vielleicht mit einigen Erklärungen aus der Bibel zufrieden zu geben und zu sagen, na, mir wird schon nichts passieren. Die Bibel als Gottes Wort offenbart zuerst die Schliche des Satans. Aber in Bezug auf Fanatismus sind es vor allen Dingen die Zeugnisse des Geistes Gottes, die wir studieren müssen. Und deshalb werden wir in dieser Stunde und auch später viele Zeugnisse lesen müssen. Und es gibt so viele Aussagen, ich kann euch ja mal ein paar Empfehlungen an die Tafel bringen. Es gibt so viel Material über dieses Thema allein, Seiten um Seiten, dass wir natürlich hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt präsentieren können. Aber lest diese Dinge, wenn ihr die Bücher zu Hause habt oder in elektronischer Form, dann schreibt euch das auf. Ich werde es nachher auch nochmal einblenden. Und wer jetzt nicht so schnell mitschreiben kann, ich kann gerne die Empfehlung, die Leseempfehlung nochmal in schriftlicher Form aushändigen. Deshalb zu Anfang dieser Hinweis. Wenn wir uns die Begriffserklärung Fanatismus anschauen in Lexika, dann lesen wir hier, dass Fanatismus mit Eifer gleichgesetzt werden kann, mit unbeherrschter Leidenschaft, auch mit Schwärmerei, darauf gehe ich gleich ein, oder Übertreibungen. Das Internetlexikon Wikipedia sagt, als Fanatismus bezeichnet man im engeren Sinne das Besessensein von einer Idee, Vorstellung oder Überzeugung. Aber das allein würde ja so nicht ausreichen, um ausreichend Kenntnis zu besitzen über die Gefahren, die für uns als Nachfolger Jesu in der Endzeit bestehen. Deshalb habe ich hier ein Zeugnis vorne angestellt, was uns gleich die Sache auf den Punkt bringt. Christus kommt bald, Seite 125. Da heißt es, Satan wendet jedes nur mögliche Täuschungsmanöver an, um die Menschen von der Botschaft der drei Engel abzulenken. Das ist sein erklärtes Ziel. Wenn Satan sieht, wie Gott sein Volk segnet, setzt er seine Verführungskraft dagegen und sät den Samen des Fanatismus oder des Formalismus in die Reihen des Volkes Gottes. Dies dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wenn der Satan die Gemeinde Gottes angreift, dann hat das immer das eine Ziel, die Botschaft der drei Engel in den Hintergrund zu drücken oder es zu verhindern, dass das Volk Gottes gerade diese Botschaft in die Welt bringt. Und dazu hat er zwei Wege ersonnen, die uns hier aufgeschrieben sind. Entweder den Fanatismus oder den Formalismus. Ich gehe gleich darauf ein. Zunächst noch die Begriffserklärung Schwärmerei. Denn wenn wir über Fanatismus studieren in den Zeugnissen, dann tritt dieser Begriff häufig auf. Schwärmertum. Und bei Wikipedia heißt es, Schwärmerei kann eine persönliche Neigung ansprechen, in einem engeren Sinne, insbesondere Neigungen, denen Wirklichkeitsnähe bzw. Ernsthaftigkeit fehlt. Im 16. Jahrhundert, also hier ist die Reformationszeit angesprochen, im 16. Jahrhundert werden in diesem Zusammenhang die Begriffe Schwärmer und Schwarmgeister geprägt. Vor diesem Hintergrund entwickelt Schwärmen später die Bedeutung, sich auf wirklichkeitsferne Weise für etwas begeistern. Der Schwärmer wird zum begeisterten Phantasten. Und wenn wir diese hier fettgemachten Begriffe einmal hinterfragen oder auf uns anwenden, was ist denn die Wirklichkeit für einen Christen? Die Realität, was ist das? Ist es nur das, was wir vor Augen haben? So wie die Welt es ja meistens sieht? Marlies?
Der Christ soll nüchtern sein.
Nüchtern, ja. Und was ist seine Realität? Hannelore?
Das Sichtbare und das Unsichtbare.
Auch das Unsichtbare, richtig. Und wo finden wir das Unsichtbare? Beschrieben, doch nur im Wort Gottes. Nur das Wort Gottes öffnet uns die Wirklichkeit. Wenn hier aber etwas von Wirklichkeitsferne steht, dann ist der Schwärmer jemand, der sich vom Wort Gottes, von einem Sola Scriptura löst. Das Wort aber ist es ja nicht allein, sondern das Wort muss belebt werden durch den Heiligen Geist. Erst dann wird es lebendig. Und der Schwärmer löst sich auch vom Heiligen Geist. Er betrachtet das Wort losgelöst vom Heiligen Geist oder unter Bezugnahme auf einen anderen Geist. Ein Geist, den die Bibel nicht kennt, vor dem sie allenfalls warnt, nämlich des teuflischen Geistes. Soweit diese Definitionen. Ich möchte jetzt an vielleicht zwei einfachen Bildern diese zwei Wege, die Satan ersonnen hat, noch einmal erläutern. Das erste Bild finden wir in Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Wer ist mal bitte so nett und liest?
Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden.
Er führt uns hier zwei Wege vor, den breiten und den schmalen Weg. Und wir kennen ja solche Bilder wie diese, wo uns der breite Weg und der schmale Weg nebeneinander dargestellt werden. Das ist natürlich nur eine ganz vereinfachte Darstellung. Die der Anschauung dient. Aber wenn wir uns den schmalen Weg vor Augen führen, dann ist das ja, so wie es hier bildlich dargestellt ist, nicht die Realität. Dass es hier zwei Wege gibt und der Mensch muss sich halt nur für einen entscheiden. Und wenn er sich entschieden hat, dann ist er auf der sicheren Seite oder auf einer Seite. Der schmale Weg, das ist ja eine viel größere Gefahr oder ist umgeben von einer viel größeren Gefahr. Ellen White schreibt in Erfahrung und Gesichte, Seite 80, von einem schmalen Fußweg. Wir kennen dieses Bild. Ein schmaler Grat. Und wenn wir den schmalen Weg betreten und in die Nachfolge Jesu einsteigen, dann sind wir von Gefahren umgeben. Und zwar zu jeder Zeit. Und die Gefahren sind nicht nur auf einer Seite, dass wir sagen, entweder bin ich auf dem schmalen oder auf dem breiten Weg, sondern sie umgeben uns förmlich. Deshalb finde ich dieses Bild viel treffender für den schmalen Weg. Der schmale Weg ist ein ganz schmaler Grat, der höchste Aufmerksamkeit erfordert, um auf dem Wege zu bleiben. Es geht gefährlich abwärts nach links und nach rechts. Und jeder Schritt birgt Gefahr. Ein Schritt daneben kann schon den Absturz bedeuten. In diesem Sinne passen auch die Texte, die uns von dem Alten Testament her bekannt sind. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 32 zum Beispiel. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 32.
So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht, weder zur Rechten noch zur Linken.
Ja, hier sind die Gefahren aufgezeigt, so wie es das Bild dargestellt hat. Auf dem schmalen Weg zu bleiben bedeutet, weder zu weichen nach rechts noch nach links. So ähnlich sagen es ja auch 5. Mose 28, Vers 14. Wir wollen die Texte jetzt nicht im Einzelnen lesen. Oder Josua 23, Vers 6. Und noch einige andere. Und so können wir diese zwei von Satan erstrebten Wege, die Gemeinde zu bekämpfen, darstellen. Auf der einen Seite der Formalismus und auf der anderen Seite der Fanatismus. 5. Band der Zeugnisse, Seite 674, da steht, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Satan, wenn er Seelen nicht im Eis der Gleichgültigkeit gefangen halten kann, er versuchen wird, sie in das Feuer des Fanatismus zu stoßen. Auf der einen Seite also die satanische Verführung der Gleichgültigkeit, der Selbstzufriedenheit oder der Nachlässigkeit. Das ist eine Erfahrung, die uns ja allen nicht unbekannt ist. Dass man müde wird oder seinen Mangel erkennen muss im geistlichen Leben. Dass das geistliche Leben weicht und der religiöse Dienst ein Formendienst wird. Das ist die eine Seite der Gefahr und die ist nicht zu unterschätzen. Wie schnell kann man da hineingeraten? Aber die andere Seite ist der Fanatismus. Und wenn Satan bei einzelnen Seelen auf der einen Seite keinen Erfolg hat, wenn sie im Glauben bleiben, wenn sie sich bemühen, die Mängel zu beseitigen und ein lebendiges Christentum zu leben, dann bemüht er sich, diese Seelen auf die andere Seite zu stoßen, sie übereifrig zu machen, fanatisch. Und das ist eine große Gefahr, die wir im Auge behalten müssen. Der gleiche Gedanke kann auch in einem zweiten Bild dargestellt werden, was wir beispielsweise aus Johannes 12, Vers 26 ersehen können. Johannes 12, Vers 26.
Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.
Ja, das ist ein schönes Bild. Auch hier der Hirte und die Herde. So soll es auch bei Christen sein, dass sie, wenn sie gerufen wurden durch Jesus, wenn sie die Wahrheit erkannt haben aus seinem Wort, dass sie sich eng an Jesus halten und ihm nachfolgen. Matthäus 19, Vers 21 zum Beispiel fordert Jesus den reichen Jüngling auf, folge mir nach. Oder Lukas 9, Vers 23 spricht von dem Aufnehmen des Kreuzes in Selbstverleugnung, ihm nachzufolgen. 1. Petrus 2, Vers 21 spricht dann noch etwas genauer, dass wir Jesus in seinen Fußspuren nachfolgen sollen. Und wenn wir seinen Fußspuren folgen, um mal bei diesem Bild zu bleiben, dann müssen wir ganz dicht bleiben. Ja, bitte.
Ich wollte sagen, das kann man auch in Fanatismus umwandeln. Denn viele lassen sich deswegen kreuzigen. Es gibt große Kreuzigungsaktionen, wo Menschen sich öffentlich kreuzigen lassen, um den Fußspuren Jesu zu folgen.
Ja, danke für diese Tatsache, ja, die wir erkennen. Wir sollen eng hinter Jesus bleiben. Und auch hier kann man Formalismus und Fanatismus darstellen. Unter Hinzuziehung dieses Wortes aus Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 58. Und da steht, wir sollen Christus nicht vorauseilen wollen, sondern ihm nachfolgen. Formalismus würde hier bedeuten, Jesus nur in weiter Entfernung zu folgen, zurückzubleiben. Und nicht so dicht an Jesus dran sein. Das ist entspricht einer Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Man verliert Jesus förmlich aus den Augen. Und das ist eine große Gefahr. Aber noch größer ist die Gefahr, Jesus vorauseilen zu wollen. Wie Bernd sagt, ja, etwas zu tun, was Jesus nicht verlangt hat. Aber zu meinen, das ist der Weg. So kann ich Jesus noch näher kommen. So kann ich mich ihm noch mehr identifizieren. Jesus vorauseilen zu wollen, bedeutet eifriger sein als Jesus, besser zu sein als Jesus, genauer zu sein als Jesus. Können wir das? Nein, das ist ausgeschlossen. Jesus ist unser Vorbild. Und wenn wir uns mit ihm vergleichen, dann ziehen wir immer den Kürzeren. Aber der Fanatiker kann das nicht sehen. Er will Jesus hier noch etwas vormachen und Jesus noch etwas beibringen. Aber das ist eine große Gefahr. Ich will sagen, die größere. Noch gefährlicher als der Formalismus ist der Fanatismus. Für die einzelne Seele und für die, die sich dadurch verführen lassen. Noch ein Wort dazu aus Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 15. Menschen, die eifriger sein wollen als Christus und Aufgaben an sich reißen, die ihnen niemals übertragen wurden, sind Satan ebenso nützlich wie Menschen, die gleichgültig und selbstzufrieden leben. Hier heißt es ebenso nützlich, aber wie uns dieses andere Zeugnis zeigt, dem Satan nützlicher. Fünfter Band der Zeugnisse, Seite 675. Wir haben die Notwendigkeit gespürt, es, also das Werk Gottes, überall mit größter Vorsicht zu bewachen. Denn wenn der Feind Einzelne ins Extrem treiben kann, freut er sich darüber. Er kann so mehr Schaden anrichten, als wenn es keine religiöse Erweckung gegeben hätte. Deshalb müssen wir diese Zeugnisse einmal registrieren und uns auch einprägen, feststellen, dass Satan immer erstreben wird, Fanatismus unter die Gemeinde zu bringen. Selbst wenn er Erfolg hat, und er hat oftmals Erfolg mit einem, die Christen in ein gleichgültiges und selbstzufriedenes Leben zu drängen. Aber noch viel größeren Schaden und für sich selbst größeren Nutzen kann er erreichen durch fanatische Bewegungen. Nochmal unterstreichen möchte ich diese größere Gefahr des Fanatismus anhand dieses Zeugnisses, was zur Botschaft an Laodicea geschrieben wurde, aus dem Bibelkommentar, Seite 516. Die Absicht der Laodicea-Botschaft war es, die Gemeinde von fanatischen Einflüssen zu säubern. Doch Satan strebte danach, die Botschaft zu verderben und ihren Einfluss zu vernichten. Es gefällt ihm besser, wenn Fanatiker, die er für seine Sache benutzen kann, das Zeugnis an Laodicea annehmen, als wenn sie in einem lauen Zustand bleiben. Wir sehen ja oftmals, wenn wir die Botschaft betrachten und darüber sprechen, darüber studieren, doch die zwei Seiten nur, entweder auf der einen Seite der Botschaft zu folgen und mit Jesus das Abendmahl zu halten, also wieder eine lebendige Beziehung mit Jesus einzugehen, die nicht tot und förmlich ist, auf der anderen Seite aber in diesem lauen Zustand zu bleiben. Aber Satan sieht das anders und wir müssen lernen, es auch anders zu sehen. Er freut sich, wenn Menschen die Botschaft annehmen. Aber er freut sich nur deshalb, weil er versucht, diese Menschen, die die Botschaft annehmen, zu Fanatikern zu machen und über das Ziel hinauszugehen, das Jesus geboten hat. Denn so kann er in der Gemeinde Gottes, in der Gemeinde, die sich die dreifache Engelsbotschaft zum Banner gewählt haben, größeren Schaden anrichten. Er kann sie zerstören. Zumindest versucht er das eifrig. Ja, zum Schluss möchte ich noch einige Zeugnisse mit euch lesen, die uns die Bedeutung des Fanatismus zur letzten Zeit, in unserer Zeit also, deutlich machen. Fanatismus hat es ja zu allen Zeiten gegeben. So steht es hier in Wirken der Apostel, Seite 346. Zu allen Zeiten hat Satan versucht, die Bemühungen der Knechte Gottes dadurch zu beeinträchtigen, dass er in der Gemeinde den Geist der Schwärmerei erweckte. So war es in den Tagen des Paulus und auch in späteren Jahrhunderten, beispielsweise in der Zeit der Reformation. Wycliffe, Luther und viele andere, die durch ihren Einfluss und ihren Glauben der Welt zum Segen wurden, mussten gegen die Ränke kämpfen, mit denen der Feind versucht, übereifrige, unausgeglichene, ungeheiligte Gemüter zu fanatisieren. Also im Prinzip ist Fanatismus ein ganz altes Problem, was die Apostel zu spüren bekamen. Darum findet sich auch dieses Thema wiedergespiegelt in der Heiligen Schrift. Aber nicht so deutlich. In der Zeit der Reformation war Fanatismus ein großer Gegner der Wahrheit. Die größten Feinde der Reformatoren waren nicht die Katholiken, sondern die selbsterklärten Fanatiker. Sie haben viel mehr Schaden angerichtet im Werk der Reformation als die eigentlichen Gegner, die offensichtlichen Gegner. Und die Reformation wäre fast gescheitert, oder ist letzten Endes auch wieder erfolgreich bekämpft worden, mit dem größeren Gegner des Fanatismus. Das könnt ihr auch im großen Kampf nachlesen. Diener des Evangeliums, Seite 280. Im Jahre 1844 trafen wir überall mit Fanatismus zusammen. Aber stets wurde mir gesagt, große Erregung schadet der Arbeit. Bewahrt eure Füße in den Fußspuren Jesu. Während großer Erregung geschieht fremde Arbeit. Viele benutzen diese Gelegenheit, um seltsame und eingebildete Lehren zu verbreiten, und somit wird die Tür zur Verkündigung der heilsamen Lehre verschlossen. Das ist ja Satans erklärtes Ziel. Er möchte die Tür verschließen und er möchte den Weg verbauen, die heilsame Lehre auf den Leuchter zu stellen und die Dreiengelsbotschaft in aller Welt zu verkündigen. Also ein weiterer Schwerpunkt 1844 und die Folgejahre. Dort hat Satan mit aller Kraft und mit großer Macht gewirkt und sein erfolgreichstes Instrument war immer der Fanatismus, weniger der Formalismus. Und so wird es auch zur letzten Zeit sein. Ellen White schreibt in 1. Band Ausgewählte Botschaften, Seite 223. Ich wurde unterwiesen, dass in der Endzeit der Botschaft ein ähnlicher Fanatismus aufkommen würde wie der, dem wir in der Zeit nach 1844 entgegentreten mussten. Diesem Übel sollten wir jetzt mit gleicher Entschiedenheit begegnen, wie wir es in unseren Anfangsjahren gemacht haben. Also wir sehen, dass die Aufzeichnungen der Adventbewegung, die Schriften von Ellen White zuallererst, uns zur Warnung gegeben sind. Denn das, was damals geschah, wird sich heute wiederholen. In ähnlicher Weise. Aber noch in größerer Kraft. Denn wir befinden uns heute noch viel dichter an der Wiederkunft Jesu. Und je näher die Zeit kommt, desto stärker wird der Satan wirken. 5. Band der Zeugnisse, Seite 675. Wir wissen, dass noch nie eine religiöse Anstrengung unternommen wurde, ohne dass Satan sein Bestes getan hätte, sich einzumischen. In diesen letzten Tagen wird er das wie nie zuvor tun. Er sieht, dass seine Zeit kurz ist und er wird mit allem Betrug der Ungerechtigkeit arbeiten, um Irrtümer und falsche Ansichten mit dem Werk des Herrn zu verbinden und Menschen in eine falsche, will sagen, in eine fanatische Stellung zu drängen. Noch ein Zeugnis, wieder Diener des Evangeliums, Seite 280. Während das Ende näher rückt, wird der Feind mit aller Macht wirken, um den Fanatismus unter uns zu bringen. Wir sehen also, dass die Situation sehr ernst ist und wir sind aufgefordert, die Gedanken des Satans zu durchschauen, zu erkennen. Das geht aber nur, wenn wir uns mit seinem Wort und in Bezug auf das Thema mit den Zeugnissen intensiv beschäftigen, dass wir uns die Zeit nehmen, die Seiten zu lesen, die uns zur Verfügung stehen, dass wir sie nochmals lesen, analysieren, miteinander vergleichen. Ich möchte hier an der Stelle nochmal zusammenfassen, denn es ist wichtig, dass wir diese Punkte behalten, nicht nur auf diesem Treffen, sondern auch später und dass wir uns selber hinterfragen, in welcher Gefahr stehe ich, welche Neigung habe ich, neige ich zum Fanatischen? Zwei Wege hat der Satan ersonnen, um dem größten und höchsten Werk Paroli zu bieten, es zu bekämpfen. Zum einen den Formalismus, zum anderen den Fanatismus in der Hauptsache. Beim Formalismus, wir wissen es, ist er außerordentlich erfolgreich. Wir sehen es in der Christenheit, wir sehen es in der Adventgemeinde. Wir spüren es an uns selber, wie wir ständig in der Gefahr stehen, zurückzubleiben und die Dinge, die Jesus uns aufgetragen hat, nachlässig zu tun. Jeden Tag müssen wir uns neu bekehren, damit wir nicht in den Formalismus abgleiten. Aber der Fanatismus, so weiß er, Satan, ist bedeutend wirkungsvoller. Wenn er Seelen findet, die er fanatisieren kann, dann wird er viel größeren Schaden anrichten können in der Gemeinde Gottes als sonst. Mit Formalismus hat er nicht so viel Erfolg. Es mag vielleicht leichter sein, jemand, der müde geworden ist im Glauben, dass er wieder belebt wird. Dafür beten wir ja. Dafür wirken wir. Aber jemand von einer hohen Stellung wieder zurückzuholen, von einer fanatischen Stellung, ist viel schwerer. Und ich will sagen, kaum möglich. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung und auch die Erfahrung der Diener Gottes in der Vergangenheit. Wir haben den Vergleich gesehen, Formalismus und Fanatismus anhand des schmalen Weges und der Nachfolge Jesu. Und wir haben uns vor Augen geführt, dass am Ende der Zeit Fanatismus zunehmen wird. Deshalb lest in diesen Büchern, zuallererst für die Gemeinde geschrieben, Band 2, und Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, sehr zahlreiche Zeugnisse, viele Seiten, die wir studieren sollten. Auch Leben und Wirken von Ellen G. White. Ich habe jetzt nur das 11. Kapitel genannt, aber das Thema Fanatismus beschränkt sich nicht auf das 11. Kapitel. Da wird es nur erwähnt im Titel. Aber wenn wir das Buch lesen, ich habe mir das zur Abendliteratur erwählt zurzeit, Da zieht sich Fanatismus wie ein roter Faden durch die ganze Erfahrung von Ellen G. White. Und immer wieder stößt man drauf. Also lest auch dieses Buch, damit wir daraus lernen und von den Erfahrungen der Pionierzeit profitieren. Auch selber gewarnt sind. Denn nicht jeder ist vielleicht veranlagt, ein Fanatiker zu sein oder zu werden. Aber wir alle stehen in der Gefahr, ein Opfer des Fanatismus zu werden. Also mitgezogen zu werden von einer fanatischen Bewegung, weil wir nicht prüfen, weil wir nicht studiert sind und weil wir auch die Bewegung, die fanatische Bewegung überhaupt nicht durchschauen. Dies kann aber nur geschehen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und wenn wir auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben, kritisch zurückblicken. Ich möchte abschließen für jetzt mit 1. Timotheus 4, Vers 16. Ein Bibelwort, 1. Timotheus 4, Vers 16.
Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören.
Ja, das möge der Herr geben für uns, dass wir diesen Rat Gottes beherzigen und wachsam sind und auch uns im Herzen vornehmen, Gottes Wort gerade in Bezug auf diese Gefahren zu studieren und in den Fußspuren Jesu zu bleiben. Das möge der Herr für uns alle geben. Amen.